Ja, einen schönen guten Morgen. Der Dima hat mich gebeten, wenigstens noch einen Satz zu mir selbst zu sagen. Sind ja nicht alles Jugendliche heute. Die haben mich nämlich schon am Freitag gesehen oder die Männer gestern bei dem Männertag. Also mein Name ist eigentlich Michael Leister. Ich komme aus Hünfeld bei Fulda. Das ist der Leon, der kommt auch aus unserer Gemeinde, ist mein Begleiter für das Wochenende. Und ich gebe euch auch herzliche Grüße von den Heiligen aus Hünfeld weiter. Wir sind 30 Jahre alt und sind halb Russlanddeutsche und halb Hiesigdeutsche vom ersten Tag. Wir haben mit 12 Leuten angefangen, da waren wir halb und halb. Jetzt sind es ganz, ganz viele und wir sind immer noch halb und halb. Und deswegen behaupte ich manchmal so ein bisschen, ich bin halber Russlanddeutscher. Stimmt leider gar nicht. Sonst hätte ich gesagt, ich bin Russlandsdeutscher. Das versteht nicht jeder, aber ist egal. Was wäre das Leben ohne Plov und Mante und Pluschki und Pelmeni? Das wäre nur halb so schön. Genau. Na gut, also heute die Predigt soll, also ich bin, ja, der Name und was soll ich sonst noch sagen? Ich bin seit auch 30 Jahren gläubig. Mit 23 bin ich erst zum Glauben gekommen. Darf jetzt auch schon lange Zeit als Ältester in dieser Gemeinde dienen. Bin relativ jung als Ältester eingesetzt worden. Diene jetzt schon als, wie lange ist das her? Über 20 Jahre als Ältester. Also könnt ihr rechnen, ich muss so mit 10 als Ältester eingesetzt worden sein. Nein. und offen gesagt, in diesem Ältestendienst, gerade auch am Anfang, musste ich sehr schnell erkennen, dass mir eigentlich viel Handwerkzeug für diesen Dienst gefehlt hat. Ich dachte, Ältester bedeutet predigen, ja, Bibelstunde halten, Aufsicht führen. Das wäre so schon das Wichtigste eines Ältesten. Aber ich habe es den Brüdern gestern gesagt, ich hatte dann so ein Erlebnis, dass kurz nach meiner Einsetzung ein älterer Bruder auf mich zugekommen ist und hat mir wirklich sehr, sehr ehrlich eine tiefe Not aus seinem Leben berichtet. Da ging es eben um das Thema gestern, sexuelle Reinheit. Und das Schlimme war, ich habe zu ihm gesagt, ich bete für dich. Das ist natürlich richtig und gut, aber ich wusste nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihm helfen kann mit seiner Sündennot, wo er so ehrlich war, mir davon zu berichten. Und deswegen, das gehört eigentlich auch zu meinem Lebenslauf, habe ich dann wirklich nochmal die Schulbank gedrückt. Ich durfte viel lernen von Wayne Mack in der Seelsorge in Südafrika oder später dann auch in den USA. Nicht, weil die Amerikaner besser oder schlauer sind als wir, sondern weil es tatsächlich sowas wie eine Reformation für die Seelsorge gab. Ja, so wie es auch eine Reformation fürs Evangelium gab vor 500 Jahren, gab es eine Reformation für die biblische Seelsorge vor 50 Jahren. Die Reformation fürs Evangelium war bei uns in Europa, vor allem auch in Deutschland. Und die Reformation für die Seelsorge, die war in den USA. Und deswegen, ja, wenn es darum geht, die Bibel nicht nur als Glaubensbuch sonntags zu benutzen, wo wir eine schöne Predigt draus halten und sie dann wieder verstauben lassen bis zum nächsten Samstag, dann brauchen wir das nicht. Aber wenn uns klar wird, die Bibel ist nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel, sondern ist die Landkarte für mein Leben, die ich wirklich benötige, um zu verstehen, wie ich ein Leben leben kann, was Gott ehrt, aber letztendlich dann auch für mich zum Besten ist, dann muss ich wirklich noch viel, auch heute noch, obwohl ich mich jetzt schon seit 17 Jahren mit Seelsorge beschäftige, muss ich noch sehr viel lernen. Und ich möchte, dass wir heute gemeinsam lernen, und zwar vom Ratgeber Wunderbar. Der Herr Jesus wird Ratgeber Wunderbar genannt, das wisst ihr. Er ist der beste Seelsorger überhaupt. Und ich möchte mit euch gemeinsam dem Herrn Jesus buchstäblich auf die Finger und auf den Mund schauen, wie ist er denn mit Menschen in Sündennot umgegangen? Und es geht nicht nur darum, den Herrn Jesus heute anzuschauen, dass wir denken, boah, hast du gut gemacht, wunderbar, sondern wir haben auch eine Verantwortung, das Gleiche zu tun. Wir sind unseres Bruders Hüter. Ja, wir müssen uns umeinander kümmern. Wir sollen eine Einandergemeinde sein. Nicht nur Kirchgänger, die sonntags kommen, ja, führen ihren schönsten Anzug aus oder das schönste Kleid und dann verstecken wir uns wieder in unseren Häusern. Wir sollen eine Einandergemeinde sein. Nur ein Beispiel, Galater 6, Vers 1. Wenn auch ein Bruder oder eine Schwester, ja, es gibt kein Wort für Geschwister im Griechischen, wenn auch ein Bruder oder eine Schwester von einem Fehltritt übereilt wird, also irgendwo sich in Sünden verstrickt hat, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das ist nicht einfach nur die Aufgabe vom Alex oder vom Andreas oder vom Stefan oder vom Dima oder was weiß ich, habe jetzt auch ein paar vergessen. Ja, das ist unser aller Aufgabe und da müssen wir Weisheit haben. Wie reden wir mit jemandem, auch über Schwierigkeiten in seinem Leben? Und von wem können wir besser lernen als vom Herrn Jesus, vom Ratgeber Wunderbar? Ich möchte mit euch zusammen, ist leider ein längerer Text, Johannes 4 lesen. Da begegnet, viele von euch kennen ihn auch, begegnet der Herr Jesus der Frau im Jakobsbrunnen. Aber nicht alle haben jetzt diesen Text so vor Augen. Und deswegen bitte ich euch, schlag bitte Johannes 4 auf. Und vielleicht, ich kenne ja gar nicht eure Gepflogenheiten, eure Traditionen hier in der Gemeinde, aber bei uns stehen wir auch zum Lesen der Bibel auf. Schau mal, der Viktor hat uns vorhin die Bibel so wertvoll gemacht, oder? Was haben Menschen sich ausgedacht, um diese Bibel in Gefängnisse in Russland zu schmuggeln? Und wir lassen sie auf dem Regalbrett verstauben. Oder neulich habe ich mit einem jungen Bruder gesprochen und habe gesagt, komm, hol mal deine Bibel. Dann guckt er mich an und sagt, ich weiß gerade gar nicht, wo meine Bibel ist. Ja, was für ein Unterschied, oder? Und die haben sich so eine Mühe gegeben, wasserfeste Bibeln sogar zu produzieren. Also, lasst uns bitte aufstehen und aus dem Wort Gottes, Johannes 4, ab Vers 5 lesen. Er, der Herr Jesus, kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzt sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher komme, um zu schöpfen. Vers 16, er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr, also die Juden, ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr, also die Samariter, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir, die Juden, wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen, ging weg in die Stadt, sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Und sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Herr Jesus Christus, wir danken dir einmal mehr für dein Wort, das lebendig ist und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und wir bitten dich herzlich, dass du durch dein Wort wirkst. Danke, dass ich dich bitten darf, dass du mir hilfst, dein Wort in gerader Richtung zu schneiden. Aber bitte, wir bitten dich, dass du in unserem Herzen wirkst, dass du uns tröstest, dass du uns ermahnst, dass du uns überführst, dass du uns zurechtweist, aber dass du uns wirklich diese Freude an diesem Leben mit und in dir schenkst, was uns hilft, tatsächlich auch im Kampf gegen Sünde. Bitte schenk Gnade zum Reden und auch zum Hören. Dir zur Ehre, Herr. Amen. Wir dürfen uns setzen. Ja, also der Herr Jesus hat hier diese Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Die meisten von euch kannten schon die Geschichte. Und ihr müsst so ein bisschen die Landkarte kennen. Wo befindet sich Juda in Israel? Wer weiß das? Nicht alle auf einmal. Wo ist Juda? Und wo ist Galiläa? Und wo ist Samaria? Wer weiß das? Richtig, Jakob, einer, der Bescheid weiß. Imker wissen mehr. Also, Jerusalem, ja, als Hauptstadt ist im Herzen Judas. Das ist für uns der Süden. Die Juden reden da anders. Das ist oben, ja. Ja, also für uns ist es unten. Ja, wir denken ein bisschen anders als Deutsche. Auf der Karte ist es unten. Aber für die ist es oben. Warum? Weil Jerusalem auf den Bergen, umringt von den Bergen liegt. Also Jerusalem ist oben und man geht dann hinab nach Galiläa. Galiläa ist dann oben im Norden. Okay? Also, ihr seid schon fit in der Technik, aber Landkarten so schnell zeigen, das könnt ihr nicht. Ja. Jerusalem oder Juda im Süden. Galiläa im Norden. Er befindet sich jetzt auf dem Weg nach Galiläa, aber dazwischen liegt Samaria. Und ihr wisst, die Juden und die Samariter, die konnten nicht so gut miteinander und das hat auch historische Gründe. Im Grunde genommen, der Riss zwischen den beiden, der hat angefangen, als sich schon Israel in ein Nord- und ein Südreich oder das Volk Israel in ein Nord- und ein Südreich geteilt hat. Das wisst ihr. Saul, David, Salomo und dann kam es schon zur Teilung in Israel. Und das war schon der erste Riss sozusagen in diesem Land. Aber dann kam ja die Wegführung 720 und 580. Erst assyrisch, dann babylonische Wegführung. Und dann wurden wieder Juden angesiedelt mit anderen Menschen. Es wurde ein Mischvolk dort in Samaria. Und dann sollte ja nachher bei Esra und Nehemia Mauer und Tempel wieder aufgebaut werden. Und dann wollten die Samariter, dieses Mischvolk, die wollten mitbauen. Und dann haben die Juden gesagt, ihr seid ein Mischvolk, ihr gehört gar nicht mehr zu uns, ihr dürft nicht mitbauen. Und das hat den Riss wirklich zementiert. Und wir müssen uns jetzt in die Lage von der Zeit des Herrn Jesus versetzen. Die Samariter waren geachtet bei den Juden wie Hunde. Das könnt ihr gut verstehen. Ich habe mir sagen lassen, früher bei den Russlanddeutschen in Russland waren Hunde auch nicht so besonders angesehen. Ja, wenn die Omas sehen, dass die jungen Russlanddeutschen heute so einen kleinen Dackel auf dem Schoß haben, dann schütteln die sich. Ja, was machen die mit dem Dackel auch noch in der Wohnung? Die gehören draus in den Stall oder vor den Stall, aber nicht ins Haus. Und so haben die Juden auf die Samariter geschaut. Die waren geachtet wie Hunde. Deswegen haben Juden, wenn sie nach Galiläa wollten, was wieder zu ihrem Land gehörte, da lebten auch Juden, Judäa, Galiläa war okay, aber Samaria ging gar nicht. Deswegen haben die in der Regel einen Umweg genommen und sind tatsächlich zur Küste gegangen, also zum Strand, sind den Strand entlang, damit sie bloß nicht durch Samaria mussten, den Strand entlang nach Samaria gegangen und dann wieder zurück nach Galiläa. Um bloß keinem Samariter irgendwie zu begegnen, weil sie geachtet waren wie Hunde. Jetzt meine Frage an euch, was macht der Herr Jesus? Was macht der Herr Jesus? Wo geht der Herr Jesus lang? Er geht mitten durch Samaria. Er weiß, dass er ist natürlich auch ganzer Gott, er weiß, dass er diese Frau treffen wird. Und er weiß, dass er dieser Frau Rat geben möchte, dass er Seelsorge dieser Frau geben möchte. Okay? Und deswegen geht er mitten durch dieses Kernland, er geht mitten durch Samaria und trifft dann diese Frau am Jakobsbrunnen. Dann gibt es noch ein weiteres Detail, was ihr verstehen müsst. Diese Frau war nicht nur Samariterin, es war eine Frau. Und die Männer haben früher mit Frauen, das war eine kulturelle Kluft. Ja, es gab diese religiöse Kluft, Juden und Samariter, es gab auch eine kulturelle Kluft. Männer haben Frauen nicht so gut behandelt in dieser Zeit. Die haben überhaupt nicht mit ihnen geredet, die haben sich gar nicht mit denen abgegeben. Ja, das war eine Kultur, ja, die Frauen nicht besonders geachtet hat, ganz anders der Herr selber. Er hat Frauen als erste Zeugen seiner Auferstehung, wir haben gerade Ostern gefeiert, als erste Zeugen seiner Auferstehung genommen, die eigentlich als Zeugen überhaupt nicht gegolten haben in dieser Zeit. Das spricht Bände, ja. Also die Männer und die Frauen sind beide ins Bild Gottes geschaffen. Er ist absolut gleichwertig. Und das weiß natürlich der Herr Jesus, er ist der Schöpfer. Und dann gab es noch eine dritte Kluft. Nicht nur die religiöse Kluft, Juden, Samariter, nicht nur diese kulturelle Kluft, Mann, Frau. Wer, und das ist jetzt wichtig, und da können die Kinder sogar ein bisschen mitarbeiten, wer war diese Frau? Was war das für eine Frau? Wir haben ja den ganzen Text gelesen, ihr wisst es eigentlich schon. War das eine ganz angesehene, anständige Frau, wo alle sie immer schön gegrüßt haben und waren ganz nett mit ihr, ja, und was war das für eine Frau? Ja, sie war eine Samariterin. Wie heißt du? Liane. Ja, du hast recht, es war eine samaritische Frau, aber wenn du genau aufpasst, später fragt der Herr Jesus die Frau, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und was sagt der Herr Jesus dann zu ihr? 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Die Frau hat ein ernsthaftes Problem. Die Frau hat schon mit 5 Männern zusammengelebt und mit dem sie jetzt zusammengelebt hat, war sie auch nicht verheiratet. Die Frau lebte in Unzucht. Das ist noch eine weitere Kluft. Der heilige Sohn Gottes, das sündlose Lamm Gottes, trifft auf den Abschaum Samarias. Selbst die Samariter haben sich mit dieser Frau nicht mehr abgegeben. Okay? Aber jetzt noch eine wichtige Frage, und damit wir die Frau besser verstehen. Zu welcher Zeit geht diese Frau an diesen Brunnen Jakobs? Um wie viel Uhr ist das, Liane? Boah, woher weißt denn du das? Echt? Ihr habt in der Schule über das Thema gesprochen? Wohl dem, der in so einer Schule ist. Das sage ich dir. Seid dankbar für Schule. Ja, sowas habe ich in der Schule nie gehört. Ich war in einer anderen Schule als du. Ja, und woher wissen wir das, dass das mittags war? Ich kann das nochmal erklären. Es war die 6. Stunde. Und das ist anders wie bei unserer Uhr. Bei uns ist die 1. Stunde, nachts um 12 beginnt die 1. Stunde. Da fragen sich die Juden, was ist das für eine Zeitrechnung? Warum denn mitten in der Nacht? Wir sind am Schlafen und da fangen die neuen Tag an. Der neue Tag beginnt morgens. Morgens um 6 ist die erste, also unser morgens um 6 beginnt die 1. Stunde. Und die 6. Stunde, dann musst du nur weiterzählen, ja, 6 Uhr, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wenn du da 6 Stunden weitergehst, geht die Frau mittags um 12 dorthin. Ja, sie war eine stadtbekannte Sünderin. Also erstmal das Erste, was wir vom Herrn Jesus lernen können und müssen. Und wenn du einen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde, du hast Verantwortung. Du kannst nicht einfach sagen, muss Andreas machen. Der hat die grauen Haare, der ist schon am längsten hier. Ja, die heißen Eisen oder die Kohlen muss der Andreas aus dem Feuer holen. Die Bibel ist da unmissverständlich. Wir müssen eine Einandergemeinde sein. Wir haben alle Verantwortung füreinander. Und jetzt müssen wir doch Weisheit bekommen. Wie macht man sowas? Und hier kommt die erste Lektion. Das Erste, was du machen musst, ist, du musst dich selbst erniedrigen. Merkt ihr, wie viele Klüfte der Herr Jesus überwunden hat? Der Herr Jesus war sich nicht zu fein, mitten durch Samaria zu laufen, um eine Samariterin zu begegnen. Der Herr Jesus hat sich auch nicht an diese kulturellen Regeln gehalten. Mit einer Frau gebe ich mich erst gar nicht ab. Und die größte Kluft, die du überhaupt nicht überwinden musst, er, das sündlose Lamm Gottes, begibt sich mit der stadtbekannten Sünderin ab. Also wenn du tatsächlich mal einen Bruder siehst, der sich irgendwie in der Sündenlast, Not verstrickt hat in deiner Gemeinde, ich bitte dich herzlich, komm zur Besinnung. Glaub bloß nicht, du wärst in irgendeiner Form etwas Besseres. Das Blut, was für diesen Bruder fließen musste, ist das gleiche Blut, was für dich fließen musste. Der Boden vor dem Kreuz ist absolut eben. Wir müssen uns herabbeugen, ja, wir müssen uns erniedrigen. Ansonsten versuchen wir Brüdern, die Köpfe zu waschen. Und das ist nicht unser Auftrag. Wir sollen ihnen die Füße waschen. Aber da muss man von seinem kleinen, selbstgebauten Schemel runtersteigen, muss erstmal ja auf Augenhöhe mit ihm reden. Ja, heute rede ich mit dir über dein Problem, wo du irgendwie nicht rauskommst alleine. Aber ich muss das in dem Bewusstsein machen, morgen kann sein, du redest mit mir. Ich bin aus dem gleichen Holz. Ich brauche auch Hilfe. Ich bin auch ein begnadigter Sünder, genauso wie du. Und du kannst mir keine Sünde aus deinem Leben erzählen, die ich der Art nach nicht schon längst getan habe. 1. Johannes 2, Vers 16, Begierde der Augen, Begierde des Fleisches, Hochmut des Lebens. Das sind die drei Kategorien, in denen sündigen wir alle ständig. Das heißt, ich habe vielleicht nicht das Gleiche gemacht wie du, aber der Art nach schon längst. Ja, die Frau hat 5 Männer gehabt und sie lebt in Unzucht. Und den sie jetzt gehabt hat, war auch nicht der Mann. Hast du schon mal eine Frau angeschaut, die nicht deine eigene Frau ist? Dann hast du nicht nur in Unzucht gelebt, dann hast du die Ehe gebrochen. Also bitte, komm zu Verstand, ja, wer wir wirklich sind. Und mit dem Blick aufs Kreuz, danke, dass ihr die Kanzel ein bisschen rübergerückt habt. Ich liebe sowieso mehr, ja, in der Mitte zu sein, ja, um zu allen reden zu können. Aber schau aufs Kreuz. Und dann wird dir neu klar, wer du eigentlich bist. Und dann hast du auch die richtige Haltung, um mit deinen Geschwistern zu reden. Und das machen wir ganz oft falsch. Versteht? Wir kommen mit der falschen Haltung zu ihnen. Wir kommen so, als sind wir schon so halb entrückt. Ja. Das ist das Erste, was du lernen musst, wenn du einen segensreichen Dienst in deiner Gemeinde als Seelsorger tun willst. Du musst wissen, dass du aus der Gnade lebst. Ja, Römer 15, Vers 14 sagt das auch deutlich. Da sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass ihr fähig seid, einander zu beseelsorgen. Das Wort dort heißt nuteteo, in dem Fall zurechtbringen. Wenn ihr voller Güte und voller Erkenntnis seid. Du musst voller Güte sein. Das ist das Erste, was du brauchst. Es ist nicht so schwer. Du musst nicht, ich bin Lehrer seit 15 Jahren am EBDC im Seelsorgebereich. Du musst nicht zum EBDC kommen und einen Seelsorgekurs machen. Das ist keine Voraussetzung, um Seelsorge in der Gemeinde zu machen. Oder Coram Deo oder Roland Antholzer. Ich nenne sie jetzt mal alle, die ich für sehr wertvoll halte. Aber du musst voller Güte sein. Das ist das Erste, was du haben musst. Und gütig wirst du, wenn du selber beständig ans Kreuz schaust. Dir wurden 10.000 Talente vergeben. Was sind die 100 Denare des Bruders, mit dem du jetzt redest? Okay? Ja, wir müssen in Gnade miteinander umgehen, auch wenn der andere sich gerade in irgendeiner Sündenlast verstrickt hat. Das ist das Erste. Dann brauchen wir aber auch Erkenntnis, und das wird jetzt ein Hauptteil der Predigt sein. Wir brauchen Erkenntnis, wie macht man das? Und da kann ich euch nur raten, bitte schaut dem Herrn Jesus auf die Finger. Ich habe schon so viele Seelsorgebücher gelesen, ist euch bewusst, dass es noch fast niemand unternommen hat, den Herrn Jesus systematisch im Neuen Testament auf die Finger zu schauen, wie man eigentlich Seelsorge an Menschen macht. Das ist eine Katastrophe. Wir schreiben so viele Bücher, das Bücherschreiben hat kein Ende, aber das wichtigste Buch dazu ist wohl noch nicht geschrieben worden. Eberhard Platte, ich will fair sein, der hat das schon mal angefangen. Aber das ist nur ein Anfang. Das ist nur ein Anfang. Wir müssen, wenn wir Erkenntnis haben wollen, wie man mit Menschen segensreich über ihre Sündennot redet, dann müssen wir dem Herrn Jesus auf den Mund schauen, auf die Hände schauen. Einverstanden? Und das will ich mit euch jetzt hier in Johannes 4 machen. Das nächste ist, wir brauchen Erkenntnis, habe ich gesagt. Das kommt von Römer 15, 14. Ja, ihr seid fähig. Ihr werdet alle fähig sein, einander zu helfen. Aber ihr braucht zwei Dinge. Ihr braucht Gnade. Ihr müsst liebevoll sein. Ihr müsst demütig sein mit dem anderen. Das wirst du, wenn du selber weißt, was du für ein Schlumpf bist. Aber du brauchst auch Einsicht. Sonst bist du nur ein Schwärmer. Du brauchst Erkenntnis und die kommt vom Wort. Und jetzt kommt schon mal eine wichtige Erkenntnis, die wir hier vom Herrn Jesus lernen können. Was genau hat er für eine Sünderin vor sich? Es gibt nämlich unterschiedliche Sünder. Das hören manche vielleicht zum ersten Mal. Ich habe das erst in meiner Seelsorgeausbildung zum ersten Mal verstanden. In den Sprüchen kann man das schon erkennen. Die Sprüche reden von ihr Jugendlichen, wer ist denn hier da? Ja, ich habe deinen Namen schon vergessen. Victor? Nee, du bist mit dem, ja? Du bist, ja. Ach, Dennis, Entschuldigung. Ja, also Dennis, hast du am Freitagabend gehört, ja, sind alles Idioten. Die Jugendlichen sind alles Idioten. So macht man sich Freunde. Ja, das war mein erster Satz fast bei der Jugend. Ihr seid alles Idioten. Aber dann habe ich ihnen Salomo, Sprüche 1, gezeigt und er sagt ihnen das. Ihr seid alles Einfältige. Ihr seid alle ein bisschen schwach, ja, in der Birne. Sorry, so kommen wir auf die Welt. Wir kommen nicht als Selbstläufer auf die Welt. Wir müssen viel, viel lernen. Wir sind alle nicht weise. Wir haben alle keine Erkenntnis. Und viele von euch haben wahrscheinlich auch noch nie gehört, aus den Sprüchen kann man lernen, es gibt ja die Einfältigen, es gibt die Naiven, es gibt die Idioten. Dann gibt es aber auch die Toren, das ist schon eine Stufe weiter in der Sünde. Und da gibt es sogar die Spötter. Das ist die Endstufe der Sünde. Könnt ihr verstehen? Ich habe ein krasses Beispiel für euch, oder ein deutliches Beispiel für euch. Bei uns kommt ein Bruder in die Gemeinde, und er ist nicht lange da, er war schon gläubig, als er zu uns kam, ganz junggläubig, sag ich mal, absoluter Babychrist. Und er bekennt, dass er unter gleichgeschlechtlichen Neigungen damit kämpft, ja, mit homosexuellen Neigungen. Aber er lebte nicht als Homosexueller und er bekannte das und sagte, hier, ich will nicht so leben. Es gibt aber auch andere, auch unter Christen mittlerweile, die sagen, hey, das muss ein anerkannter Lebensstil sein. Ich will, dass ihr mich so anerkennt, wie alle anderen anerkennt. Ich will auch hier Leitung machen und Ältester sein und im Chor mitsingen. Das ist nicht das Gleiche. Könnt ihr verstehen? Wir müssen Unterschiede machen. War vielleicht jetzt ein sehr drastisches Beispiel, aber wir müssen unterscheiden lernen. Oder nehmen wir diese Frau als Beispiel. Was für eine Art von Sünderin war das? War das jemand, die gern und frei in ihrer Unzucht gelebt hat und gar kein Hehl draus gemacht hat? Und jetzt, Liane, ist nochmal wichtig, um wie viel Uhr kam diese Frau zum Brunnen? Du weißt es. Um 12 Uhr mittags. Wer war schon mal um 12 Uhr mittags in Israel? Leon war schon mal da, jedenfalls im Geist. Scherz. Ja, also Volltreffer in Israel um 12 Uhr. Da steht die Sonne fast senkrecht am Himmel. Das brennt runter vom Zenit. Wenn du in Jerusalem in der Altstadt bist, weißt du, was du da siehst? Nur dumme Touristen. Aber die Einheimischen oder von mir aus in irgendeinem anderen Ort, ja, guckst dir die Ruinen von Kapernaum an. Das sind nur dumme Touris, die in der Mittagssonne, ja, das sind alle Nationen der Welt, aber Einheimische, was machen die mittags um 12? Siesta. Die verriegeln ihre Häuser, wie wir ja auch, ja, damit schön kühl bleibt. Und die halten erst mal Siesta, bis dann wieder die Luft etwas besser draußen wird. Das heißt, wann haben Frauen normalerweise Wasser geholt in Israel? Liane? Genau, hervorragend. Also geht bitte in diese Schule und manche von euch müssen noch mal in die Schule gehen. Früh morgens, weil da ist es schön kühl. Aber jetzt kommt die schwierige Frage. Die Frau geht ja nicht früh morgens, da wo alle Frauen zum Brunnen gehen, um Wasser zu schöpfen, sondern sie geht in der gleißenden Hitze des Mittags. Warum? Liane? Sehr gut. Habt ihr das alle gehört? Weil die anderen Frauen so fies zu ihr sind. Die anderen Frauen, die hatten Rasierklingen dabei. Wisst ihr, wo die waren? Die Rasierklingen. Das waren ihre Rasierklingen, ihre Zunge, Jakobusbrief. Und die haben diese Frau regelmäßig zerfleischt mit ihren Worten. Sie dachten, sie wären was Besseres, haben nicht verstanden, dass sie die gleiche Gnade brauchen, auch wenn sie nicht in diesem Lebensstil leben. Und das konnte die Frau, Liane, hast du vollkommen recht, das wollte sie einfach nicht mehr ertragen. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Ich habe gesagt, wir müssen Erkenntnis haben. Vom Herrn Jesus lernen wir Erkenntnis. Wir müssen Sünder von Sünder von Sünder unterscheiden. Die Seelsorge, die ihr jetzt hier lernt vom Herrn Jesus, das ist die Seelsorge am Sünder der Kategorie 1. Also die Frau am Jakobsbrunnen, das ist Sünder am Kategorie 1. Warum? Ja, die Frau lebte in großer Sünde und das schon wahrscheinlich seit vielen Jahren. Aber die Frau wusste, das ist nicht in Ordnung. Sie schämte sich, sie hatte immer noch Scham im Herzen. Und deswegen ging sie den anderen, die sie so gern zerfleischt haben, aus dem Weg. Und du musst weise sein, wen du vor dir hast. Hast du eine schamerfüllte Frau zum Beispiel vor dir, die doch weiß, das ist nicht in Ordnung, aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. 5 Männer hat sie gehabt. Sie lebte diesen Lebensstil. Ja, ihr macht Gefährdetenhilfe. Die wissen auch oft nicht, wie sie da rauskommen. Aber ihr müsst unterscheiden. Was sind das für Männer? Sind es Spötter, die gerne in ihrem Morast leben, dann gebe ich euch den Rat, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Du kannst auch von 3 wieder auf 2 und auf 1 kommen. Das gibt's. Gott sei es gedankt. Gnade, ja. Es ist nicht eine Einbahnstraße. Aber mit dem Spötter kannst du nicht viel anfangen. Der muss erstmal zur Erkenntnis kommen. Ich komme zwar hier nicht raus und ich brauche eure Hilfe, aber das ist nicht in Ordnung, wie ich lebe. Und deswegen müssen wir unterscheiden zwischen Sünder Kategorie 1 und Sünder Kategorie 2. Und es gibt auch Kategorie 2. Das sind die Toren. Die haben sich schon an die Sünde gewöhnt. Die leben schon gerne in ihrer Sünde und die musst du wirklich fortreißen. Da musst du alles tun, ja, um sie noch wieder zu eins zu ziehen, sonst landen sie ganz sicher bei den Spöttern. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das sind die 3 Kategorien. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat, das ist das Erste. Die Naiven, die hören auf den Rat der Gottlosen. Der nächste Schritt ist, sie wandeln auf diesen Pfaden. Das ist Kategorie 2. Und am Ende sitzen sie bei den Spöttern. Das ist keine Gnosis, keine neue Erkenntnis. Aber ich habe es ehrlich gesagt als Ältester die ersten 10 Jahre noch nie verstanden, dass ich unterscheiden muss zwischen Sünder und Sünder und Sünder. Die Seelsorge, die ihr jetzt hier vom Herrn Jesus an der Frau im Jakobsbrunnen erfahrt, das ist die Seelsorge an einer Sünderin der ersten Kategorie. Und da gibt es viel Hoffnung. Und die muss, das werdet ihr jetzt merken, die muss ganz anders ablaufen, diese Seelsorge, als wenn du einen Toren oder sogar einen Spötter vor dir hast. Ich kann es euch kurz sagen, ein Spötter, da musst du ganz schnell sein. Da musst du deine Gemeinde schützen. Da musst du dich trennen bei einem Spötter. Da musst du ziemlich hart vorgehen. Aber das ist hier eine andere Kategorie. Ja, die Frau war nicht am Spotten, die Frau war selbst in allergrößter Not. Und deswegen kam sie mittags um 12. Also, wir haben gelernt, das Erste ist, wir müssen gütig sein, weil wir brauchen Zugang zum Herzen. Du wirst nie Zugang zum Herzen, Dennis. Du bist ja Jugendleiter, richtig? Du wirst nie Zugang, und ich schätze dich auch gar nicht so ein, wir haben uns am Freitag das erste Mal gesehen, ja. Und heute habe ich dich zum zweiten Mal gesehen und dann warst du es gar nicht. Ja. Das ist die erste Lektion, das kommt passiert, das kommt bei euch öfters vor. Da sind noch so 2 schöne. Gut, dass du eine Brille auf hast. Ja. Dennis, wir müssen als erstes Zugang zu dem Herzen unserer Jugendlichen haben. Und das bekommen wir nie, wenn wir den irgendwie so spiegeln, wir sind schon was Besseres, wir sind irgendwie angekommen. Dann wird das nichts. Ja, das weißt du hoffentlich auch. Wir brauchen Zugang zu dem Herzen unserer Jugendlichen. Wie kriegen wir das? Indem wir ganz authentisch leben und zeigen, wir brauchen die gleiche Gnade wie ihr. Da gibt es keinen Unterschied. Dann wirst du gütig. Aber die nächste ist, du musst bei den Jugendlichen auch manchmal unterscheiden. Du bist überhaupt ein gutes Kaninchen heute für mich. Ja. Dich nehme ich jetzt dran, als in dem Fallbeispiel. Ja, du kommst auf deine Kosten heute. Ja, gerne. Im Austeilen bin ich immer gut. Gut, also. Warum? Schau mal, wir müssen halt uns beeilen, weil es gibt ja noch einen zweiten Gottesdienst heute. Und wir können das nicht, Martin Lloyd-Jones, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ein sehr bekannter Auslegungsprediger aus England. Martin Lloyd-Jones hat ein Buch geschrieben über Johannes 4. Und dieses Buch hat über 1300 Seiten. Nur eine Auslegung zu Johannes 4. Deswegen, wir müssen die Zeit nutzen. Wie geht der Herr Jesus hier vor? Erstmal, wir sind schon beim Vers 9. Ja, die samaritische Frau wundert sich. Ja, sie ist Samariterin, sie ist Frau. Wie redest du überhaupt mit mir? Sie wunderte sich, dass er sich überhaupt zu ihr herabneigt. Denn die Juden, heißt es ja im Vers 9, verkehren nicht mit den Samaritern. Und jetzt kommt der Vers 10. Jetzt kommen wir direkt ja in den Mittelpunkt seiner Seelsorge. Der Vers 10 ist der Dreh- und Angelpunkt der Seelsorge des Herrn Jesus an dieser Frau am Jakobsbrunnen. Wenn ihr den Vers 10 versteht, habt ihr den Kern seiner Seelsorge an einem Sünder der Kategorie 1 verstanden. Ich habe nochmal zur Erinnerung, ich habe euch diese Erkenntnis weitergegeben von Sünder Kategorie 1, 2 und 3, weil das hier ist eine Seelsorge an Kategorie 1. Das kannst du jetzt nicht einfach auf 2 und 3 übertragen. Ja, wir müssen fair sein. Aber jetzt hier der Vers 10, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Lesen wir den nochmal gemeinsam. Der Herr Jesus antwortete und sprach zu ihr, Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das ist der Dreh- und Angelpunkt und wir werden uns den Vers sehr genau anschauen. Wahrscheinlich versteht ihr den Vers noch nicht sehr gut. Er ist schwer verständlich, aber wir müssen ihn verstehen, um die Seelsorge Gottes, um die Seelsorge des Herrn Jesus zu verstehen. Aber eins fällt schon mal auf und jetzt, Dennis, kommt dein Part. Jetzt kommt das Fallbeispiel. Du bist Jugendleiter und du hast 40 Jugendliche, 50 Jugendliche, keine Ahnung, Männlein und Weiblein. Und den Fall, den ich dir jetzt sage, ist eigentlich leider nichts Außergewöhnliches. Auf einmal merkst du, eine von den Schwestern, eine von den jungen Mädchen, also aus deiner Jugend, die ist schon seit 3 Wochen, seit 4 Wochen, seit 5 Wochen nicht mehr in der Jugend. Und das Gerede fängt so langsam an, die Rasierklingen springen an und auf einmal kriegst du zu Ohren, die hat sich einen ungläubigen Freund geangelt. Die geht mit einem aus der Welt, ist mit ihm zusammen, wer weiß, was er auch schon mit ihm alles gemacht hat. Und sie kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr in die Jugend. Und jetzt kriegt der Andreas auch Wind von der ganzen Sache und geht zum Dennis und sagt, hey Dennis, was ist denn los in deinem Stall? Du musst mal aktiv werden. Ja, du musst mal mit dieser Frau reden. Jetzt sei mal ganz offen und ehrlich. Wenn du zu so einer Schwester gehst. Also wir sagen, sie ist getauft, sie hat ein Zeugnis, sie ist wiedergeboren. Also ja, wir glauben wirklich, weil wir behandeln Ungläubige, die zu uns in die Jugend kommen, natürlich auch nochmal anders. Das ist überhaupt nicht 1, 2 oder 3. Das ist eine andere Kategorie. Ja, aber davon reden wir jetzt nicht. Wir reden von einer jungen Frau, die von sich selbst sagt, sie kennt den Herrn Jesus, sie liebt den Herrn Jesus, sie hat sich taufen lassen, sie hat ein Zeugnis für den Herrn Jesus und jetzt lebt sie, nehmen wir mal an, es ist wirklich eine Tatsache, sie lebt in Unzucht. Jede sexuelle Aktivität vor oder außerhalb der Ehe nennt die Bibel eindeutig Unzucht. Und nehmen wir mal an, sie lebt so. Jetzt sei mal ganz ehrlich, ja, jetzt sitzt du da, du hast einen Termin mit ihr gemacht. Normalerweise ist es ganz schwer, sie überhaupt noch zu treffen. Meistens wollen die gar nicht mehr mit ihr reden. Aber nehmen wir mal an, du hast es geschafft. Du warst auch so weise und nimmst noch, mach mal so, hast du eine Frau? Ja, also, alles gut. Hast du deine Heiratsurkunde auch dabei? Nee, ach so. Ja, sehr gut. Gut. Ja, weil er so gemacht hat. Manche ziehen da eine Bibel raus, andere haben vielleicht bei euch die Heiratsurkunde dabei. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Ja, alles gut. So, du bist ein weiser Mann, sonst wärst du kein Jugendleiter. Du nimmst natürlich auch deine Frau mit. Ja, also, Amen, so sei es. Ja, weil ihr habt nicht nur Männer in der Jugend und deswegen braucht ihr auch weibliche Jugendmitarbeiter, haben wir auch. So, jetzt nimmst du natürlich auch deine Frau mit. Und jetzt berätst du dich vor mit deiner Frau. Was machst du? Wie sprichst du dieses Mädchen an? Und jetzt sei mal so ehrlich, wie du nur kannst. Wo würdest du in der Bibel als erstes hingehen? Was würdest du ihr wahrscheinlich sagen?
Meinst du den Bibeltext bezogen oder so allgemein gestartet?
Du willst ja wahrscheinlich ihr vom Wort her zeigen, dass das Leben, was sie lebt, nicht in Ordnung ist. Ich vermute das mal. Wie würdest du jetzt mit ihr reden? Wo gehst du hin?
Wahrscheinlich.
Soll ich das sagen? Ich sag dir, was ich gemacht habe vor vielen Jahren. Ja, also vor über 20 Jahren. Haben wir genau, das ist ja ein Klassiker der Fall, oder? Ist nichts Neues. Nichts Neues unter der Sonne, wiederholt sich immer wieder. Weißt du, was wir gemacht haben? Wir sind zu der Frau hingegangen, wir haben schon versucht, liebevoll zu sein, aber wir haben 2. Korinther 6 aufgeschlagen. Und in 2. Korinther 6 heißt es, zieht nicht am Joch mit Ungläubigen. Und weißt du, wie erfolgreich unsere Seelsorge war? Gleich null. Und das ist der erste Punkt, den wir vom Herrn Jesus hier lernen sollen. Der Herr Jesus fängt ganz woanders an. Er übersieht nicht die Sünde, das sehen wir dann später im Text. Aber er kann weiter sehen als die Sünde. Jetzt lest bitte nochmal, Dennis, den Vers 10. Er sagt, der Jesus, er antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Auch wenn wir noch keine Ahnung davon haben, was überhaupt lebendiges Wasser ist, eins ist schon mal klar, der Herr Jesus fängt ganz woanders an. Der bringt dir nicht einfach nur das Gesetz und sagt, was hurst du hier rum, was lebst du in Unzucht, sondern er weiß, dass diese Frau etwas nicht weiß. Er weiß, dass sie etwas nicht verstanden hat. Guck doch mal nochmal, was er sagt. Wenn du die Gabe Gottes kenntest, also der Jesus versteht, die hat die Gabe Gottes noch gar nicht verstanden. Und wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, gib mir zu trinken, die kennt ihn auch noch nicht. Den Sohn Gottes, Gott selber, den eingeborenen Messias. Okay? Also der Jesus weiß, dass sie viele Sachen noch nicht verstanden hat. Und er diagnostiziert sie richtig. Er sagt nicht einfach nur, du lebst in Unzucht, sondern er zeigt ihr Dinge auf, von der sie offensichtlich noch gar keine Ahnung hat. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt in dieser Seelsorge. Ja, das größte Problem ist nicht ihr Verhalten. Das Verhalten von uns Christen, das ist nur die Oberfläche. Da kannst du praktisch dran ablesen, wo vielleicht jemand steht im Herzen. Aber der Herr Jesus weiß, wir leben aus unserem Herzen. Wer das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Ja, mit dem Herz, aus dem Herzen kommen auch Unzucht, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Lästerung. Das kommt alles aus dem Herzen. Der Herr Jesus weiß das. Und deswegen spricht er sie nicht einfach nur auf diese Oberfläche an. Frau, was lebst du in Unzucht? Versteht? Das ist Erkenntnis, die wir brauchen, die wir vom Herrn Jesus hier lernen können. Wir müssen das Herz von dieser Frau erreichen. Und in diesem Herz, er übersieht nicht die Sünde, aber er sieht weiter als die Sünde und dahinter sieht er ein Herz, was in allergrößter Not ist. Und jetzt wollen wir uns die Not in diesem Herzen anschauen. Er sagt, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Was ist lebendiges Wasser? Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, wenn wir die Bibel nicht so gut kennen. Aber jetzt gibt's ja auch ein paar hier mit grauem Haar. Ja, Andreas, ist alles gut. Ja, ganz locker lassen. Ja, aber wenn du weißt, ja, was ist denn lebendiges Wasser? Es ist kein Ein. Boah, Liane? Nochmal? Ja, ich habe schon Heiliger Geist gehört, ist ganz gut, warm dran. Ja, die Gnade Gottes ist auch warm dran. In Jeremia 17,13 heißt es, Hoffnung Israels, Herr, Jeremia 17,13, Hoffnung Israels, Herr, also Jahwe, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden werden. Und die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Quelle lebendigen Wassers ist einfach nur ein Synonym für Gott selbst. Gott Vater von mir aus oder Gott Sohn oder Gott Heiliger Geist für den Herrn Jesus oder wenn, das ist egal. Aber es geht um Gott selbst. Der Herr Jesus sagt zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest, dann hätte er dir lebendiges Wasser gegeben. Ich hätte dir mich selbst gegeben. Das muss man jetzt verstehen, warum das der Dreh- und Angelpunkt ist. Die Unterredung zwischen dem Herrn Jesus und der Frau im Jakobsbrunnen, die hat wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert wie 3 Minuten. Könnt ihr verstehen? Wenn ich hier Johannes 4 lese, dann brauche ich vielleicht 3 Minuten. Aber das hat so lange gedauert, da kamen schon die Jünger vom Essen holen aus der Stadt zurück. Das heißt, es ist komprimiert. Ich will jetzt nichts in den Text hineinlegen, was nicht steht. Ich will euch nur warnen, ihr müsst sehr langsam lesen. Ihr müsst sehr fragend lesen. Ihr müsst sehr überlegt lesen. Was macht der hier? Und Dennis, wir haben gemerkt, er bringt dir nicht einfach nur das Gesetz. Das ist nicht das Erste, was er um die Ohren schlägt, 2. Korinther 6, was hurst du rum? Sondern er zeigt ihr, er belehrt sie als Erstes. Er überführt sie nicht, er belehrt sie. Sie weiß was nicht und er lehrt sie jetzt. Frau, du hast Durst. Sie kennt ja physischen Durst, deswegen kommt sie zum Wasserschöpfen. Aber was er ihr sagt ist, du hast nicht nur physischen Durst. Du hast geistlichen Durst. Du bist für Gott gemacht. Jeder Mensch ist für Gott gemacht. Also John, wo bist du? Ich habe dich doch heute schon gesehen. Ja, will dich nicht zu sehr loben, sonst wirst du vielleicht noch stolzer, wie wir alle schon sind. Aber dein Anfang am Freitagabend, da war ich ein bisschen sprachlos. Da dachte ich, wo hat so ein junger Mensch schon so eine Weisheit her? Das verstehen viele Alten nicht, wie du die Jugendstunde am Freitag begonnen hast. Alles ist aus Christus, alles ist durch Christus und alles ist für Christus und alles besteht durch ihn. Wenn du hier manche Älteren sogar fragst, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, dann kriegst du manchmal keine Antwort. Und wenn du manche Jüngeren fragst, was ist der Sinn des Lebens, dann kriegst du manchmal gesagt, gerettet werden, das Evangelium. Sorry, wenn das der Sinn des Lebens wäre, Hauptsache gerettet, dann hätten Adam und Eva nach der Schöpfung, vor ihrem Sündenfall, noch keinen Sinn im Leben gehabt. Die konnten noch gar nicht gerettet werden, weil sie noch gar nicht in Sünde gefallen waren. Die Wiedergeburt, so wichtig das ist für uns Menschen, entscheidet über ewiges Leben und ewigen Tod oder Gottesferne. Das ist aber nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist Jesus Christus selbst, das lebendige Wasser. Alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist für ihn geschaffen. Du findest deinen Lebenssinn nur in Christus, in einer Person, in dem Leben mit ihm und für ihn. Das ist der Sinn des Ganzen. Gemeinschaft mit ihm haben, sich an ihm freuen. Ja, das ist unsere Würde, unsere Identität, dass wir ihn sogar in dieser sterbenden Welt reflektieren dürfen, wenn wir ihm immer ähnlicher werden. Die Frau, die hat es nicht verstanden. Die musste belehrt werden. Ja, wir haben Durst. Wir suchen nach Erfüllung in diesem Leben. Und diese Frau suchte buchstäblich in der Horizontalen. 5 Männer hat sie gehabt. Sie suchte nach Befriedigung, nach Sinn in diesem Leben. Sie suchte ihn in Beziehungen mit Männern. Aber in den Männern hat sie diese Erfüllung nicht gefunden. Und der Herr Jesus versteht das. Und er spricht sie nicht einfach nur auf die Sünde an. Das wusste die Frau schon selber. Die Frau wusste, dass sie in Sünde lebt. Deswegen kommt sie mittags um 12. Sie wusste, dass das nicht in Ordnung ist, was sie macht. Das musst du ihr nicht nochmal sagen. Wenn du so einer Frau einfach nur die Sünden vorhältst, dann fühlt sie sich noch viel besiegter als je zuvor. Das weiß sie schon. Das ist keine besonders erkenntnisreiche Seelsorge. Du musst weitersehen können als die Sünde und musst verstehen, hey, wir sind alle für Gott gemacht. Das Leben ist nicht Essen oder Trinken, also Befriedigung in der Horizontalen. Das Leben ist Gerechtigkeit, durch das Evangelium natürlich. Das Leben ist dadurch Frieden und Freude in Christus, aber nicht in Männern und nicht im Auto und nicht im Haus, ihr Russlanddeutschen. Jetzt seid ihr's, ich nicht mehr. Ja, ja, das erste Haus wird verkauft, das zweite wird vermietet, das dritte, das ist dann gut genug, da ziehen wir ein. Ja, das ist so typisch russlanddeutsche Mentalität, oder? So ein bisschen. Ja, der Trend geht zum Dritthaus. Ihr Lieben, das ist nicht die Erfüllung deines Lebens. Das ist nicht die Erfüllung. Es gibt nur eins, wo dein Herz wirklich Ruhe findet, Freude findet, Frieden findet, Erfüllung findet. Und das ist an der Brust Jesu, in der Gemeinschaft mit ihm. Sich an ihm freuen, dass er einen Schlumpf wie dich trotzdem liebt. Trotzdem dir seine Gerechtigkeit, damit ewigen Frieden und dadurch echte Freude vermittelt. Das ist das wahre Leben. Die Musik spielt nicht in dieser Welt. Die spielt nicht in der Horizontalen, die spielt in der Vertikalen. Du brauchst diese persönliche Beziehung mit Christus. Nicht nur am Anfang durch die Wiedergeburt. Du brauchst es jeden Tag. Und das pflegt man nun mal durch das Wort. Da siehst du ihn. Da kannst du ihn anschauen. Da kannst du dich an ihm freuen. Okay? Und die Frau wusste das noch nicht. Die sucht, die hatte Durst, jeder hat Durst. Jeder sucht nach Erfüllung in diesem Leben. Aber die sucht in der Horizontalen. Wenn du einen jungen Mann siehst, ja, der einen Ferrari fährt, aber nur einen Golfgehalt hat, dann musst du dich auch fragen, wo sucht er seine Erfüllung? Wenn du einen jungen Mann siehst, der wie ein Schrank, ja, der kann kaum noch laufen in der Jugend, ja, und ja, wie ein Schrank läuft, ist okay, ist vielleicht nicht per se eine Sünde, ja, 25 Stunden die Woche in der Muckibude zu verbringen. Aber für was lebt er wirklich? Der lebt für sein eigenes Reich. Der lebt für seine eigene Erfüllung. Der will von anderen Frauen oder was auch immer, oder vielleicht auch bei den Jungs, gut dastehen und will angesehen sein. Aber du musst weitersehen können. Du musst dein Herz sehen. Und das Herz könnte sein, also nicht jeder, der in die Muckibude springt, ja, hat ein Riesenproblem in seinem Leben, das wollte ich nicht sagen. Wenn du deinen Bandscheibenvorfall vorbeugen willst, geh weiter hin. Aber manchmal braucht man Augenklappen in der Muckibude, weil das ist nicht alles so ganz gut angezogen, was du da siehst. Ja. Wir müssen weitersehen können. Wenn du diese Frau besuchst mit deiner Frau, du darfst dir nicht einfach nur versuchen zu zeigen, so lebt man nicht als Christ. Das weiß die wahrscheinlich schon. Du musst sehen, die Frau hat Not, die hat Durst, aber die hat verlernt oder vielleicht noch nie so richtig geschmeckt, wo sie diesen Durst stillt. In der Gemeinschaft mit dem Herrn, dass sie morgens aufwachen kann und sagen kann, boah, du liebst mich Sünder. Du hast mich bis in den Tod geliebt. Du bist das Ja des Vaters an mich. Ich darf Gemeinschaft mit dir haben. Ich darf dich jetzt immer besser durch dein Wort anschauen und dadurch kennenlernen. Und so werde ich verwandelt in dein Ebenbild. Ich darf dein Wohlgeruch in diese Welt tragen. Das geht auch gut in der sündigen Welt. Weil er wurde geschmäht und er hat nicht zurückgeschmäht. Das kann sie auch lernen. Und das ist ein Vorrecht, ja, mit Jesus so zu leben und sich an Jesus so zu erfreuen und Jesus so in dieser gefallenen Welt darzustellen. Aber diese Freude hatte diese Frau noch nicht. Das ist die wahre Seelsorge, die wir lernen müssen an Sündern der ersten Kategorie. Bringe ihnen die Hoffnung des Evangeliums. Und das ist ein durchgängiger Befund im Neuen Testament. Das ist keine Gnosis, was ich mir jetzt ausgedacht habe, nicht mit dem Gesetz, sondern mit der Gnade in der Seelsorge bei Sündern der Kategorie 1 zu operieren. Das hat Paulus ständig gemacht. Ja, wenn wir, wer kennt den Epheserbrief recht gut? Mutige Hände hoch. Ja, geht keine Hand hoch, ist klar. Könnte man noch angesprochen werden. Ja, aber wer hat den Epheserbrief schon mal von Kapitel 1 bis Kapitel 6 gelesen? Soll ich mal die Gegenprobe machen? Wer hat den Epheserbrief noch nie gelesen? Stimmt, mit der Mathematik stimmt es bei euch noch nicht so ganz. Alle Hände hätten eigentlich hochgehen müssen. Was fällt euch beim Epheserbrief auf? Es sind 6 Kapitel. Eine strenge Einteilung in die Kapitel 1 bis 3 und die Kapitel 4 bis 6. Und in den Kapiteln 1 bis 3 verliert Paulus kein Sterbenswörtchen, was du tun sollst, was du leisten sollst. Sondern in den ersten 3 Kapiteln redet er nur davon, wer du bist in Christus. Kapitel 1, 14 Verse lang, einen Satz, all die Segnungen, die geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, die du in Christus hast. Und das ist nicht nur die 14 Verse von Kapitel 1, die ganzen ersten 3 Kapitel, nur wer du bist in Christus. Ja, also bitte schlag mal kurz den Epheserbrief auf. Die ersten 3 Kapitel, Galater, Epheser, Philippa, wer du bist in Christus. Und dann kommt es zu dem Brückenvers, so nenne ich das gerne, im Kapitel 4, der Vers 1. Da heißt es dann, ich ermahne euch nun, jetzt erst, Dennis, ermahnt Paulus. Vorher keine Ermahnung, was du tun sollst. Aber jetzt erst, ab Kapitel 4, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Von welcher Berufung spricht er hier? Von der Berufung, die er in den Kapiteln 1 bis 3 lang und ausführlich erklärt hat. Die Gnade, das war unser Thema auch gestern, wo es um sexuelle Reinheit bei den Männern ging. Die Gnade nimmt uns in Zucht. Nicht das Gesetz. Das Gesetz hat keine Kraft, weil es am Fleisch ansetzt. Und mit deinem Fleisch wirst du nie ein Leben leben, was Gott wohlgefällig ist. Die Gnade muss dich in Zucht nehmen. Die Gnade hat die Kraft, tatsächlich diese weltlichen Begierden immer weiter unschädlich zu machen und zu sagen, Herr, du bist so liebevoll, du bist so gnädig, du liebst mich noch heute, wo ich schon so lange jetzt mit dir lebe und immer noch auch falle. Du liebst mich trotzdem. Und das spornt mich an, tatsächlich in meinem Kampf um Reinheit anders zu leben. Die Gnade nimmt dich in Zucht. Titus 2, Verse 11 und 12. Die Gnade Gottes ist erschienen. Heil bringt allen Menschen. Und die Gnade nimmt uns in Zucht, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Wenn du noch stark mit irgendwelchen Sünden wieder und wieder kämpfst, dann stell dir selber eine gute Diagnose aus. Vielleicht habe ich eine Christusanämie. Die Mediziner verstehen mich jetzt, ja. Ich habe zu wenig Christus in meinem Herzen. Ich habe zu wenig Freude an Christus in meinem Herzen. Und die Freude kommt aus dem Wort. Du musst das Evangelium studieren. Das Evangelium ist nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium ist die stärkste Selbstoffenbarung des Wesens Gottes. Ja, dass das Evangelium, also sind wir soweit klar, wir müssen mit der Gnade bei der Kategorie 1 in Zucht nehmen. Du musst die Diagnose mit deiner Frau richtig stellen. Das Mädchen, das versteht nicht, was es in Christus hat. Das würde nie eine Erfüllung in ihrem Leben mit einem Ungläubigen suchen, wenn sie wirklich satt wäre in Christus. Sie würde auch nie auf die Idee kommen, einen Ungläubigen heiraten zu wollen und da die Erfüllung zu suchen bei einem Mann, der nie die Gnade gefunden hat und der nie dem Herrn Jesus, also mit Gottes Gnade kann es anders werden. In unserem Fall übrigens, 20 Jahre später kam dieses Mädchen als Frau in unsere Gemeinde, A, um Buße zu tun, was ein bisschen beschämend für uns war, weil wir sie eigentlich schlecht behandelt haben, und B, um zu sagen, der Herr war gnädig, mein Jakob ist zum Glauben gekommen. Das war echt ein heiliger Moment in der Gemeindestunde. Wir haben selten solche Momente erlebt, ja, weil dann auch noch eine andere sehr schwere Sache gerade wieder durch die Gemeindestunde ging. Wir haben erst 3 oder 4 Mal in den 30 Jahren Gemeindezucht geübt. Erst 3 oder 4 Mal, weil Gemeindezucht ist nicht dazu da, um Menschen aus der Gemeinde zu kicken. Gemeindezucht ist dazu da, um Menschen Gnade zu geben. Das muss sehr weise gemacht werden. Gemeindezucht ist ein sehr scharfes Messer. Mach es nicht stumpf, aber benutze es auch nicht vorschnell, wie wir damals, mehr oder minder. Okay? Also, wir müssen sie mit der Gnade überwinden oder mit die richtige Diagnose stellen. Sie hatte einen Mangel an Gnade. Ja, und das ist der durchgängige Befund im Neuen Testament. Erst der Indikativ, Thomas, wer du bist in Christus, einfach weil ich dich da gerade sitzen sehe und deinen Namen kenne. Ja, du musst dich als erstes in deinem Leben und auch in deiner Ehe um die Gnade kümmern, wer du bist in Christus. Und dann bekommst du auch die Kraft, was du tun sollst in Christus, aus Liebe zu Christus. Das motiviert dich. Aber wenn wir uns so in Sünden verstricken, dann müssen wir die richtige Diagnose stellen. Ja, Epheserbrief ist klar, die ersten 3 Kapitel, wer du bist in Christus, die nächsten 3 erst, was du tun sollst in Christus. Römerbrief, genau das Gleiche. Wie viele Aufforderungen gibt es denn in den ersten 8 Kapiteln, was du tun sollst, wie du kämpfen sollst im Reich Gottes? Wie viele Aufforderungen gibt es? Wer kennt den Römerbrief gut? Andreas, jetzt bist du dran. Du musst den Römerbrief gut kennen. Ich sag's dir, es gibt eine einzige Aufforderung in den ersten 8 Kapiteln, was du tun sollst. Und weißt du, um was es sich da dreht? Da sagt Paulus, du bist jetzt ein Kind Gottes, jetzt lebe auch als ein Kind Gottes. Oder verstehe auch, dass du ein Kind Gottes wirklich bist. Verstehe deine Identität in Römer 6. Ist alles indikativ, wer du bist. Und dann erst, schlag bitte den Römerbrief auf, kommt der Brückenvers im Kapitel 12. Kapitel 9, 10 und 11 sind ein Einschub. Da sagt Paulus, was ist denn mit Israel? Das ist ein Einschub, das ist ein Exkurs, okay? Aber 1 bis 8, der Indikativ, wer du bist in Christus. Und Kapitel 12 dann, der Imperativ, dann kommen die Ermahnungen. Aber wie baut er die Ermahnungen auf? Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch was denn? Durch die Erbarmungen Gottes. Wenn du ermahnen willst, musst du mit der Gnade ermahnen. Die Gnade nimmt uns in Zucht. Wenn ich anschaue, was Christus für mich gemacht hat, das nimmt mich in Zucht. Das gibt mir die Kraft, für ihn zu leben und nicht für mich selbst zu leben. Nicht die Befriedigung in dem Leben für mich selbst zu finden, sondern, wie es der John uns am Freitag gleich klar eine Breitseite am Anfang gegeben hat, die Erfüllung finden wir nur in Christus. Alles ist aus ihm, alles ist durch ihn. Und alles ist für ihn geschaffen. Es gibt keinen Plan B. Das sollte der Grund sein, warum wir evangelisieren gehen. Nicht um Menschen irgendwie ins Reich rüber zu retten, Hauptsache gerettet, also das Ticket ins ewige Leben buchen, sondern das ist eine Katastrophe, was sie leben. Sie leben an ihrem Lebenssinn vorbei. Es gibt keinen Plan B. Der Lebenssinn ist Gemeinschaft mit Christus. Und das muss uns von der Seelsorge des Herrn Jesus klar sein. Ich ermahne euch nun, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dennis, wir müssen lernen, mit dem Evangelium zu ermahnen. Denn das Evangelium ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Es ist die stärkste Selbstoffenbarung. Da kann ich am deutlichsten sehen, wie Gott wirklich ist, dieses lebendige Wasser. Und diese Gnade nimmt mich dann in Zucht. Paulus hatte einen Wunsch, unbedingt mal nach Rom zu reisen. Das wissen wir gleich aus dem 1. Kapitel. Ich will unbedingt mal nach Rom kommen. Und dann sagt er, warum? Mich verlangt sehr, euch zu sehen, Vers 11. Auf der einen Seite, um euch Gnadengabe mitzuteilen, aber auch, um von euch getröstet zu werden. Andreas, das ist ein demütiger Apostel, der offen zugibt, dass er auch den Trost der anderen Gläubigen braucht. Richtig? Also er wollte unbedingt mal nach Rom. Aber es gab noch einen zweiten Grund, warum unbedingt man nach Rom kommen wollte. Nicht nur, um sie zu trösten und getröstet zu werden, sondern lest mal bitte Vers 15. Danke Technik, dass ihr so schnell und spontan seid. Römer 1, Vers 15. Was wollte Paulus, wenn er mal nach Rom kommt? Nach Vers 15. Ebenso bin ich, so viel an mir ist, bereitwillig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Jetzt bitte nochmal ganz zum Schluss, schalt den Gehirnkasten ein. Sorry für diese Aussage. Ja. Wer schreibt hier? Der gläubige Apostel Paulus. An wen schreibt er? An die Gläubigen in Rom. Es gibt überhaupt keinen Brief, der an Ungläubige geschrieben ist. Entweder an gläubige Gemeinden oder an gläubige Einzelpersonen. An Ungläubige ist überhaupt kein Brief gerichtet. Und der gläubige Apostel schreibt an die Gläubigen in Rom und sagt, ich will unbedingt mal zu euch kommen. Und wenn ich zu euch komme, was will ich dann tun? Das Evangelium verkündigen. Echt jetzt? Wie geht denn das? Dima, wir kennen uns doch so gut. Hast eine Antwort darauf? Ja? Der Gläubige will mal nach Rom. Und wenn er nach Rom kommt, dann will er ihnen das Evangelium verkündigen. Wo liegt die Antwort? Das Evangelium ist nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium ist die stärkste Selbstoffenbarung, wie das lebendige Wasser wirklich ist. Und wenn ich ihn kennenlerne, dann lerne ich ihn lieben. Und wenn ich ihn lieben lerne, dann lerne ich ihm dienen. Und dann verleugne ich die weltlichen Begierden. Dann lebe ich gottesfürchtig. Aber nur in der Erkenntnis Gottes. Und ich erkenne ihn am besten im Blick aufs Kreuz, aufs Evangelium. Deswegen haben wir, ich habe es schon mal hier mit Stefan gesagt, den dritten Sonntag im Monat, wir predigen immer durch Bücher sonntags. Wir gehen immer chronologisch durch Bücher. Aber den dritten Sonntag scheren wir immer aus und predigen das Evangelium. Und nicht nur für Außenstehende, der Gottesdienst ist nicht für Außenstehende. Der Gottesdienst ist für Gläubige. Wir sollen hingehen in alle Welt und evangelisieren. Nicht den Gottesdienst nach dem Geschmack der Ungläubigen ausrichten. Das ist ein Irrweg. Das haben schon viele vor uns versucht. Wir predigen zu Gläubigen. Aber die Gläubigen brauchen das Evangelium. Deswegen gibt es Bücher. Jetzt kommt mal ein bisschen Werbeblock. Ich verdiene da nichts dran. Leben mit dem Kreuz im Zentrum von C.J. Mahaney. Das Evangelium für den Alltag von Milton Vincent. Oder Jeden Morgen neue Gnade von Paul David Tripp. Das sind Bücher, die jeden Tag neu das Evangelium besprechen für Gläubige, weil wir selbst eine Christusanämie haben können. Und dann haben wir keine Kraft mehr. Dann haben wir keine Kraft für dieses Leben, was Gott eigentlich von uns erwartet. Und dann verstricken wir uns in alle möglichen Sünden, weil wir sind ja Anbeter. Wir wollen ja Befriedigung in diesem Leben. Wir haben ja Durst. Aber dann suchen wir den Durst wieder in der Horizontalen zu stillen. Dann suchen wir den Durst mit einer Frau zu stillen. Selbst mit deiner rechtmäßigen Frau, mit deiner verheirateten Frau, wenn das dein Messias sein soll. Frauen sind ein schlechter Messias, das sage ich euch Männern. Dann überfordert ihr eure Frauen. Die Frauen werden euch nicht glücklich machen. Christus wird euch glücklich machen. Und wenn ihr Christus liebt und wenn eure Frauen Christus lieben, wisst ihr, was mit euch beiden dann passiert? Dann kommt ihr euch automatisch näher, weil ihr den gleichen König habt. Aber fixiert euch nicht aufeinander und macht so eine... Ja, in der Seelsorge reden sie dann von Codependency, also Co-Abhängigkeit und ja, ich brauche dich unbedingt. Alles Käse, ist die falsche Richtung, ist horizontal. Du brauchst Christus und du brauchst auch Christus und du hast Christus und du hast auch Christus. Und wenn ihr lernt, euch wirklich gemeinsam in ihm zu erfreuen, am gleichen König, dann hört ihr auf, für euer eigenes Reich zu leben und werdet immer näher trotzdem miteinander, weil ihr den gleichen König habt. Das ist das Geheimnis, kein Geheimnis, einer gelingenden Ehe. Ihr braucht das Evangelium, ihr braucht lebendiges Wasser. Das ist die Seelsorge. Das macht das Wort Gottes. Wir reden hier vom lebendigen Wort. Ihr kennt 2. Timotheus 3, Vers 16. Wie operiert das Wort? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Was macht das Wort als erstes? Überführen. Nee. Was macht das Wort als erstes? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zum Lehren. Du musst lehren und das Wort überführt dann, nicht du, Stefan, wenn du mal so ein Gespräch führen musst. Du musst die Menschen zum Wort, zum lebendigen Wort führen. Und das Wort kann sie tatsächlich belehren, kann sie in Zucht nehmen. Aber am Anfang muss die Lehre sein und die Lehre überführt dann. Die Überführung, nach der Überführung kommt dann auch die Zurechtbringung und dann kommt die Unterweisung der Gerechtigkeit. Genau das, was der Herr Jesus hier macht. Dennis, du hast am heißen Stuhl heute gesessen, du hast deine Lektion gelernt. Wenn der Fall das nächste Mal kommt, 2. Korinther 6 ist nicht das Erste, was du mit dieser Schwester aufschlägst. Du musst dir sagen, Schwester, ich weiß, das Leben ist schwer. Ja, wir sind für Anbetung gemacht. Denk an John. Wir müssen anbeten. Wir sind für Christus gemacht. Aber leider, seit dem Sündenfall, geht unser Herz so gern auf Wanderschaft und sucht Befriedigung, wo es keine Befriedigung gibt. So musst du mit ihr reden. Und ich weiß, von was ich rede. Ich bin auch ein Mann, der ja gerne Befriedigung irgendwo sucht, in dieser horizontalen. Ich meine jetzt nicht Sexualität nur, sondern überhaupt in dieser Welt. Für dich ist es vielleicht die neuen Schuhe oder die neue Gitarre oder das neue Drumset oder ja, keine Ahnung, wo du deine Befriedigung gerne suchst. Aber das befriedigt nicht, das wissen wir alle. Ja, ihr Kinder, hat sich ja schon mal jemand irgendwas ganz stark zu Weihnachten gewünscht? Natürlich. Du bist zu deinem Papa gegangen und hast gesagt, ich muss das haben, sonst sterbe ich. Zu Weihnachten, das Geschenk muss unterm Baum sein. Und dann hast du tatsächlich, weil du liebevolle Eltern hast, du hast das Geschenk bekommen, weil deine Eltern dich lieben. Und dann hast du mit dem Geschenk gespielt, richtig? Und wo ist denn das Geschenk heute? Jetzt haben wir Ostern. Das Geschenk liegt irgendwo in der Ecke und du spielst gar nicht mehr damit, weil es dich nicht befriedigt hat. Ihr Kinder seid genauso wie wir oder wir sind wie die Kinder. Ja, wir suchen nach Befriedigung in dieser Welt und wir finden es nicht. Du bist, geht heute noch mal zum John, wenn ihr Nachhilfe braucht. Du bist aus Christus, du bist durch Christus und du bist für Jesus Christus geschaffen. Das ist die Lehre, die diese Frau brauchte und die hat der Jesus ihr gebracht. So, jetzt müssen wir zur Landung ansetzen, schleunigst. Wir haben maximal noch ein paar Minuten. Nein, nein, wir setzen zur Landung an, sonst scharren da draußen schon Leute mit der Hufe und wollen hier rein. Das habe ich gelernt. Ihr habt sehr weise, ich habe viel gelernt an dem Wochenende von euch. Jetzt nochmal zurück zu Johannes 4, das geht jetzt wirklich schnell. Dann erst, nachdem das passiert ist, nachdem er ihr die Hoffnung des Evangeliums gebracht hat, dann erst sagt er zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann. Ich habe nie hier während diesem Gottesdienst, in dieser Predigt gesagt, du sollst 7 Grade sein lassen. Sünde ist gar nicht so schlimm. Nein, nein, der redet schon mit ihr über Sünde. Aber das ist nicht der Anfang, weil der Jesus weise ist. Er ist Erkenntnis, er ist unsere Weisheit, er ist unsere Erkenntnis. Er fängt bei der Belehrung an. Er weiß, diese Frau hat einen Mangel an Gnade. Und deswegen fängt er beim Evangelium an. Du brauchst mich, das fehlt dir. Du musst deinen Messias kennenlernen. Ja, du brauchst Beziehung zu mir. Und dann nach der Belehrung kommt die Überführung. Geh hin und hol deinen Mann. Was sagt die Frau? Ich habe keinen Mann. Ist sie leider an den Falschen geraten. Also sie ist natürlich an den Richtigen geraten. Aber sie ist an Gott selbst. Und er ist halt ganzer Gott und ganzer Mensch. Und dann sagt sie, Sagt der Herr Jesus, hast richtig geantwortet, hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Kleiner Exkurs um die Uhrzeit. Damals wie heute ist ganz klar, wer verheiratet ist und wer nicht. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe Geschlechtsverkehr mit dieser Frau und lebe schon seit 20 Jahren mit der zusammen. Wir sind doch wie Mann und Frau. Nein, seid ihr nicht. Die lebt auch mit diesem Mann zusammen. Und der Jesus sagt dir ganz deutlich, das ist nicht dein Mann. Geklärt? Geklärt. Also er sagt schon deutlich, er redet Klartext, aber liebevoll. Liebevoll. Wir sind jetzt bei der Stufe 2. Und jetzt kommt was. Wer von euch dient denn am Wort? Außer dem Andreas und dem Dennis und dem Stefan und dem Alex. Ja, wer dient denn noch so am Wort? Hände hoch. Oh, keiner. Ja, haben wir alle Angst. Ja. Wer hat schon mal einen Kommentar gelesen? Wisst ihr, was Kommentare sind? Die schreiben einen Kommentar zum Beispiel zum Johannesevangelium. Dennis, hast du einen Kommentar bestimmt zu Hause? Natürlich. So, weißt du, was die meisten Kommentatoren jetzt zu dem nächsten Akt schreiben? Im Vers 19 sagt doch dann die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter, sie meint die Samariter, die haben auf Gerizim angebetet. Ihr, die Juden, ihr habt auf Moria in Jerusalem angebetet. Was ist denn nur richtig? Weißt du, was die meisten Kommentatoren sagen? Die Frau ist jetzt peinlich berührt, jetzt startet sie ein theologisches Ablenkungsmanöver. Jetzt fängt sie irgendeine Diskussion an. Ja, theologisch von der Geschichte, Samariter, Juden, wer hat recht? Ich glaube, als kleiner Wurm, die meisten Kommentatoren haben weniger verstanden von dem, was der Jesus gesagt hat, als diese Frau selbst. Weil was hat denn der Herr Jesus gesagt? Frau, du brauchst lebendiges Wasser. Du brauchst den wahren Gott. Du bist aus, durch und für den Messias geschaffen. Da findest du Befriedigung für deine Seele. Und was macht die Frau jetzt? Ganz folgerichtig stellt sie die Frage, du sagst mir, ich brauche den lebendigen Gott. Wo finde ich diesen lebendigen Gott? Hier bei den Samaritern auf Gerizim oder muss ich runter nach Jerusalem? Und das ist so eine schöne Antwort. Ich meine, wer bin ich, dass ich das Wort unseres Herrn beurteile? Aber es ist so eine feine Antwort. Erstens, er weist sie zurecht, ihr liegt falsch, wir liegen richtig. Ihr habt den falschen Gott angebetet, wir haben den richtigen Gott angebetet. Ist so. Das war Götzendienst. Ja, die hätten nach Jerusalem reisen müssen, aber das Nordreich ist schneller abgefallen, weil die Nordkönige, die wollten nicht, dass ihre Jungs und Mädels immer in den Süden ziehen, außerhalb des Landes, und dann haben sie eigene Höhen aufgebaut. Das war aber nicht die irdische Wohnstätte Gottes. Das war wirklich der Tempel in Jerusalem. Aber dann sagte er diese Worte, und das ist für uns heute, Vers 23, Frau, es kommt die Stunde, und sie ist jetzt, weil der Jesus ist ja kurz davor, ans Kreuz zu gehen, dass die wahren Anbeter den Vater nicht mehr auf Gerizim, nicht mehr auf Moria, also Tempelberg, Jerusalem, musst du nirgendwo hin. Du musst nicht nach Mekka, du musst nirgendwo hin. Die wahren Anbeter, ihr seid heute hoffentlich die wahren Anbeter. Ihr müsst nirgendwo mehr hinreisen. Die wahren Anbeter können den Herrn Jesus im Geist, das ist nicht der Heilige Geist, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, in deinem Geist. Wenn du morgens aufwachst, ich wünsche mir das, ich habe deinen Namen vom der Doppelgänger vom Dennis, ist der? Janis. Janis. Muss man ein bisschen verteilen hier, sonst wird das, brauchst du noch mehr Deo heute. Ja. Ja, mal ein bisschen auf den Janis verteilen. Janis, wenn du morgens aufwachst, weißt du, was dein erster Gedanke sein sollte? Nicht, oh, habe ich gut geschlafen oder oh, was kommt heute alles und oh, ja, es ist alles so schwer. Dein erster Gedanke sollte sein, danke Herr. Danke, Herr, dass du Gemeinschaft mit mir hast. Danke, dass du in mir lebst. Danke, dass du mich begnadigt hast. Danke, dass ich dein Sohn sein darf. Danke, dass uns nichts trennen kann. Nichts, weil du den Tod überwunden hast in deinem Blut. Danke, dass ich sogar jetzt dein Wesen in diese sterbende Welt tragen darf. Hilf mir bitte dabei. Aber lass mich als erstes gute Gemeinschaft mit dir haben. In meinem Geist, den ganzen Tag. Nicht nur die 5 Minuten stille Zeit und dann tschüss, wir sehen uns morgen wieder. Im Geist. Und in der Wahrheit. Alles, was du musst, ist, du musst nur wahrhaftig sein. Du musst einfach nur sagen, ich bin ein Schlumpf, auch heute noch, aber deine Gnade ist jeden Morgen neu. Ich freue mich an deiner Gnade und deine Gnade nimmt mich auch in Zucht. Du sollst meine Erfüllung sein. Vergib mir auch meine Schuld, wo ich mein Herz immer noch auf Wanderschaft habe gehen lassen und irgendwo Erfüllung suche. Sei meine Freude. Du bist meine Gerechtigkeit. Du bist mein Frieden. Sei auch meine Freude. Ich möchte mein Herz nur an dich hängen. Das ist ein Start in den Tag. Kannst du jeden Morgen haben. Ist nicht kostenpflichtig und ist auch nicht schwer. Ist einfach nur wahrhaftig. Das sagt der Jesus zu ihr. Die wahren Anbeter können Gemeinschaft mit mir haben. Du musst nicht darunter, in Geist und in Wahrheit. Und dann kommt noch ein schöner Moment und damit schließen wir. Die Frau spricht zu ihm, die riecht langsam was. Die versteht langsam was. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jeder kommt, wird er uns alles verkündigen. Und jetzt will ich euch noch ein Detail weitergeben. Wer war die Person auf dieser Erde, der sich der Herr Jesus zum allerersten Mal als der eingeborene Messias, als das Lamm Gottes offenbart hat? Wer war das? Nee. Die Frau im Jakobsbrunnen. Zu ihr sagte zum allerersten Mal, ich bin es. Ich bin es. Das Ich Bin ist kein, das ist keine Kleinigkeit. Ich bin der Ich Bin. Im Hebräischen, das ist hier Griechisch, aber im Hebräischen wird es noch viel deutlicher. Ich bin der Existierende, ich bin der Seiende, ich bin ohne Anfang und ohne Ende. Er offenbart sich der stadtbekannten Sünderin. Das ist das Herz Jesu. Das sollte auch dein Herz sein. Jesus liebt Sünder. Jesus hat sich erniedrigt. Wer sind wir, dass wir das nicht schaffen? Liebevoll, demütig, gütig, aber bitte auch mit der gehörigen Portion Erkenntnis, mit Sündern so zu reden, dass wir sie gewinnen können. Ihnen Gnade bringen, die Hoffnung des Evangeliums. Und das ist, Seelsorge muss nicht immer so erfolgreich sein. Die erste Seelsorge Gottes war gut. Adam, wo bist du? Das hat funktioniert. Die zweite Seelsorge, warum ist dein Angesicht so gesenkt bei Kain, hat nicht funktioniert. Die Last liegt nicht beim Seelsorger. Ja, das brauchen wir uns nicht anziehen. Aber wir müssen trotzdem Seelsorger nach dem Muster des Herrn Jesus sein. Und diese Seelsorge, und das ist jetzt wirklich das Ende, das war ein voller Erfolg. Was wollte die Frau nicht sehen? Die anderen Menschen. Weil es peinlich war, weil sie halt so eine Sünderin war. Was macht die Frau jetzt? Lässt den Krug stehen und geht schnurstracks in die Höhle des Löwen. Geht zu allen Menschen und sagt, kommt, seht, Ist das der, auf den wir warten? Ich habe den, glaube ich, gefunden. Die hat ihre Menschenfurcht total überwunden. Scham produziert auch Menschenfurcht. Hat sie total und sofort überwunden. Ich wiederhole nochmal zum Schluss. Als erstes, wenn du ein Seelsorger nach dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus sein möchtest, du musst Beziehungen zu deinem Ratsuchenden aufbauen. Und wie baust du Beziehungen auf? Indem du dich erniedrigst. So bekommst du Zugang zu seinem Herzen. Und das ist für uns nicht schwer, weil wir sind alles Mitsünder. Es ist nicht schwer, sich mit ihm zu identifizieren. Ja, wir müssen uns vor dem Fehler bewahren, ihnen das Gesetz um die Ohren zu hauen. Wenn du es mit der Schwester zu tun hast, die in Sünde lebt. Das weiß sie. Deswegen kommt sie seit 5 Wochen nicht mehr in deine Jugend. Die weiß, dass das verkehrt ist. Die weiß nur nicht, was in ihrem Herzen vor sich geht. Alle Ratsuchenden sind irgendwo verwirrt. Und die verstehen nicht das, was John uns gesagt hat. Hey, du findest nur Leben aus, durch und in ihm. Nirgendwo anders. Das ist ein Irrweg, den du gehst. Und ich flehe dich an. Du musst Christus besser kennenlernen. Ich weiß, das ist ganz schwer. Du hast dein Herz schon längst emotional an diesen Mann gehängt. Aber ich sage dir, die Geschichten wiederholen sich. Das ist nicht die Erfüllung. Selbst wenn es ein gläubiger Mann wäre, darf das nicht deine Erfüllung sein. Deine Erfüllung findest du nur in deinem Schöpfer und deinem Erlöser. Ich flehe dich an. So musst du mit ihr reden. Und natürlich dürft ihr auch über die Sünde reden. Das musst du nicht ausblenden, aber das ist nicht der Anfang. Und echte Veränderung findet ihr nicht in einem Verhalten. Das wisst ihr, glaube ich, schon längst. Ja, bitte, ja, dressiert nicht eure Gläubigen. Hauptsache, die kommen hier schick in den Gottesdienst und dann ist alles in Ordnung. Du musst dich um das Herz kümmern. Um was dreht sich das Herz? Wo hängen sich diese Menschen dran? Wenn es an Christus hängt, wird das Leben gut. Aber sobald sich an was anderes hängt, gibt's große Probleme. Aber das ist unser Ziel. Nicht ein veränderter Verhalten, sondern eine veränderte Anbetung. Ja, und das ist das höchste Ziel, dass wir Christus kennenlernen, lieben lernen, ihm dienen lernen. Und wie machen wir das? Durchs Evangelium. Der Indikativ kommt immer vor dem Imperativ. Das ist das Podest. Ich darf hier auf dem Podest heute stehen. Ihr seid 2 Stufen tiefer. So müsst ihr euch das vorstellen. Es geht nicht, oh, am Anfang meines Glaubenslebens, da beschäftige ich mich mit dem Evangelium und dann kann ich runtersteigen und kann Vollgas geben. Dein Glaubensleben, Dima, muss sich die ganzen Jahre auf diesem Podest der Gnade abspielen. Hier musst du stehen, die ganze Zeit auf Gnade. Du musst dich immer wieder in Gnade gründen. Und dann hast du die Kraft, das Leben zu leben, was du aus eigener Kraft überhaupt nicht leben kannst. Dich selbst verleugnen, dein Kreuz auf dich nehmen. Zu sagen, nee, ich lebe nicht für meine Herrlichkeit, nicht für mein Reich, nicht für mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, meinen Sex oder was auch immer. Ich möchte für dich leben, weil du würdig bist. Und da musst du die ganze Zeit auf dem Boden der Gnade leben. Das möchte ich euch wünschen als Gemeinde hier in Porta Westfalica. Und das wünsche ich auch uns, das wünsche ich mir und das wünsche ich dir. Amen.